2 auf 1. Zwei Mann, ein Thema. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.
Der Mann, der sich während der Autofahrt selbst den Zahn ziehen möchte. Amerikanische Wissenschaftler, die beweisen, dicke Menschen haben eine größere Überlebenschance bei Unfällen. Und natürlich Killerwälse, die an Baggerseen Hunde fressen. Solche und ähnliche Meldungen, die häufen sich in den Zeitungen, wenn es einfach nichts Nennenswertes zu berichten gibt. In der sogenannten saure Gurkenzeit nämlich. Und über die schönsten saure Gurkengeschichten möchten wir jetzt sprechen mit einem Journalisten, der den Kollegen ganz besonders gern auf die Finger schaut, dem Betreiber von Bildblog.de, Lukas Heinser. Guten Morgen, Heinser.
Hallo, Heinser.
Schönen guten Morgen.
Heinser, was ist denn Ihre persönliche Lieblingsgeschichte aus der saure Gurkenzeit?
Es ist eine Geschichte, die sich hier in Bochum quasi direkt vor meiner Haustür zugetragen hat, und es ein Volontär der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung meinte, bei einem Spaziergang am Baggersee oder am Stausee ein Krokodil gesehen zu haben.
Wow.
Und hatte dann auch direkt ein Foto, auf dem man natürlich exakt nichts sehen konnte. Und der hat dann mit diesem Foto, hat die Zeitung dann tatsächlich am nächsten Tag aufgemacht, hat die Geschichte schön weitergesponnen über 3-4 Tage, bis der Westdeutsche Rundfunk auch mit Kamerawagen vor Ort war. Und es ist aber tatsächlich nicht weiter darauf eingegangen worden. Dieses Tier ist nie mehr aufgetaucht.
Wie interessant waren denn die Berichte über kein Krokodil?
Die waren natürlich für sich genommen eigentlich überhaupt nicht interessant. Also unter so einem Betrachterperspektive, die ich dann habe, da drauf gucken muss, war das natürlich ganz spannend zu sehen, wie man aus keinem Krokodil immerhin irgendwie 2 Seiten Zeitung und 10 Minuten Fernsehen machen kann. Ich weiß nicht, inwiefern das für den normalen Zuschauer irgendwie interessant ist, da zu sehen, dass nichts zu sehen ist.
Ja, normalerweise ist es ja so, Sie kriegen den Hinweis, dass da irgendwie Gurk in der Zeitung steht. Sie gucken nach, Sie recherchieren nach und stellen fest, das war Gurk, Etchebatch. Wie recherchieren Sie denn nach, dass kein Krokodil im See ist?
Naja, das ist natürlich unmöglich, genauso wie der Nachweis, dass es keine schwarzen Schwäne gibt. Da können wir dann einfach nur sagen, folgende Merkwürdigkeiten gibt es, und dann ist eigentlich auch schon fast spannender zu zeigen, wie die Medien darüber berichten und wie andere Medien darauf aufspringen. Und dann ist am Ende, glaube ich, gar nicht mehr so spannend die Frage, ob es dieses Tier jetzt wirklich gibt, sondern einfach nur, wie man aus der Frage, ob es dieses Tier gibt und der großen Wahrscheinlichkeit, dass es das nicht gibt, halt Medien mit Inhalt füllen kann.
So, jetzt sind wir ja zumindest gerade verbal in der schönen saure Gurkenzeit. Ist es denn so, dass andere Medien schneller auf so einen, ich nenne es mal vorsichtig, Kicke-Kacke aufspringen in der sauren Gurkenzeit, als wenn es wirklich was zu berichten gibt? Oder ist das immer gleich viel?
Ich glaube, das hat sich geändert. Also erstens glaube ich, dass es gar nicht mehr so eine saure Gurkenzeit gibt. Also letztes Jahr gab es zum Beispiel keine. Und zum anderen haben diese Online-Medien, die ja täglich irgendwie ihre Startseiten füllen müssen mit irgendwelchen Geschichten, dazu beigetragen, dass einfach jede absurde Geschichte zu jeder Zeit auf der Startseite landen kann. Und es also nicht mehr so ist wie früher, wo dann irgendwie noch mit Mühe und Not die Zeitung oder die Fernsehsendung gefüllt werden musste, sondern jetzt muss ja täglich irgendwie was produziert werden. Und das heißt, eigentlich gibt es überhaupt keine saure Gurkenzeit mehr, aber diese typischen saure Gurkenzeit-Geschichten, die gibt es jetzt immer.
Also, als Sie gerade eben am Anfang die Geschichte der Geschichte erzählt haben, wie es zu dem Krokodil kam, da konnte ich ganz relaxed hier stehen und mich ein bisschen amüsieren, bis Sie gesagt haben, und dann war auch der WDR da mit einem Kamerateam. So, und jetzt als Mitarbeiter einer großen öffentlich-rechtlichen Anstalt, nicht ganz so groß wie der WDR, aber immerhin, da schüttelt es mich natürlich und ich sage, gibt es denn da nicht gestandene Redakteure, Redaktionsleiter, die sagen, Leute, wir können darüber was machen, aber es muss sehr distanziert sein, bis wir irgendeinen Beleg haben. Also sprich, warum wird nicht immer journalistisch gearbeitet wie früher, wo man dann doch mehrere Quellen braucht, um irgendeine Meldung rauszublasen?
Ja, nun ist gerade diese Nachrichtensendungen im WDR und diese Lokalzeiten, diese ganze Regionalberichterstattung ist sowieso sehr boulevardesk. Ich kann das nicht beurteilen, wie das in Berlin ist, und möchte mich dann in diesem Punkt da nicht zu äußern. Ich glaube, dass es tatsächlich einfach so ist. Das ist halt eine schöne, bunte Geschichte. Das ist mal was anderes. Und man muss auch dazu sagen, dass diese Reporter halt sonst irgendwie zu irgendwelchen Uni-Dozenten hinfahren, die irgendwelche neuen Sachen herausgefunden haben, die jetzt auch so niemand wirklich versteht, oder die zu irgendwelchen Einweihungen von irgendwelchen Ausstellungen von malenden Hausfrauen fahren müssen. Da ist dann vielleicht so kein Krokodil dann doch mal die spannendere Geschichte.
Lukas Heinzer ist der Betreiber von Bildblog.de. Er sagt, die saure Gurkenzeit gibt's nicht mehr. Die gibt's jetzt nämlich quasi rund um die Uhr, also zumindest die Geschichten aus dieser Zeit. Und dafür danken wir Ihnen sehr. Vielen Dank, Herr Heinzer. Schönen Tag noch. Tschüss.
Ihnen auch.
Danke. Ciao.
2 auf 1.
Jetzt wird's kriminologisch. Jetzt habe ich es,
liebe Hörer. Endokrinologisch.
Ja, ja, genau. Wir sprechen über Leichen und Säuren. Nee, nee, jetzt aber nichts hier mit Leichen in Säure auflösen und verschwinden lassen, liebe Krimi-Freunde, sondern wir sprechen über Säuren, die uns, naja, oder besser gesagt, geschulten Kriminalbiologen verraten, wie lange eine Leiche denn schon überhaupt eine Leiche ist. Leichen, Kriminalbiologie, das schreit nach Dr. Marc Benecke, dem weltbekanntesten Kriminalbiologen. Und da ist er nämlich auch. Wunderschönen guten Morgen, Marc.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch.
Der weltbekannteste. Woher kommen die Säuren eigentlich, über die wir jetzt sprechen?
Ja, Säuren haben wir jede Menge. Ich würde mal sagen, wir wenden sie im rechtsmedizinisch-kriminalistischen Kontext in verschiedenen Zusammenhängen an. Und die Säure, die wir am häufigsten treffen, das ist die, die wir im Körper, in jeder Zelle, außer den roten Blutkörperchen haben, da ist die nicht drin, nämlich die DNA, also unsere Erbsubstanz. Die ist nämlich technisch gesehen eine Säure, die verhält sich auch wie eine Säure, aber ist natürlich jetzt nicht wie das, was man so kennt, wenn man vielleicht früher mit Schwefelsäure oder sowas rumhantiert hat. Und diese Säure, die kann man sich jetzt vielfältig zunutze machen bei Leichen. Man kann die Leichenliegezeit ja beispielsweise über Insekten bestimmen, indem man sich fragt, wie alt ist diese Made, die ich auf der Leiche finde? Wie lange ist sie da gewachsen? Wenn das ein Tier ist, was nur auf Leichen wächst, dann kann man das machen. Das Dumme ist nur, es gibt heutzutage kaum noch jemanden, der die Tiere bestimmen kann. Da die aber alle verschieden schnell wachsen, muss man erstmal wissen, wie das Tier überhaupt heißt sozusagen. Also welche Art das ist, welche Wachstumsgeschwindigkeit sie hat. Und dazu kann man jetzt die Säure aus dem Tier rausnehmen, nämlich die DNA aus dem Insekt zum Beispiel. Und dann vergleicht man das mit den Daten, die man ansonsten irgendwo eingespeichert hat, von jemandem, der sich auskennt mit den Tieren. Und schon weiß man, welches Tier das ist, kann in einer anderen Tabelle nachschlagen, wie schnell das wächst und kann dann versuchen, darüber die Liegezeit der Leiche zu bestimmen. Das wäre eine sehr häufige Methode, die wir mit Säuren haben. Ja, eine andere Säure, dieselbe Säure, die wir alle im Körper haben, kann man auch benutzen, ist eine, die in allen Zellen drin ist. Und wenn man gar nicht weiß, was für ein Gewebestück man da vor sich hat, das passiert leider öfter bei Leichenzerstückelungen, dass da, wenn da mit der Kettensäge jemand rangeht, dass dann nur noch also alles weggeräumt wird. Aber in der Wohnung findet man so ein kleines, sagen wir mal, halb so groß wie ein Fingernagel Stückchen Gewebe. Wüsste gerne, was das ist. Die einzige Methode, wie man das macht, ist dann, ist ein wunderschönes Wort, man macht die Hämatoxylin-Eosin-Färbung damit. Das heißt, man färbt die Säuren in diesem Gewebe an. Wo sitzen die? In den Zellkernen. Und wenn man die Zellkerne angefärbt hat mit dieser Färbung, dann weiß man, wenn man schon viele Gewebestücke in einer ganz dünnen Schicht gesehen hat unter dem Mikroskop, um welches Gewebestück es sich da handelt. Das kann auch sehr hilfreich sein. Wenn man Glück hat, kann man sogar die Art rauskriegen. Dann weiß man nämlich, ob das vielleicht einfach nur Schweine- oder Rinderfleisch ist, wo dann keine Todesermittlung stattfindet, oder ob es sich eben von einem Menschen handelt. Vielleicht, ja.
Ja, ja, weiter. Ich wollte deine Säuren reden.
Er wollte dich nur loben, er wollte sagen, gut. Sehr gut. Gut bis sehr gut.
Ich habe noch drei schöne andere Säuren. Also eine, die ist nicht so direkt wichtig, die haben wir aber in letzter Zeit öfter mal auf dem Tisch gehabt, im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich Magensäure. Da kriegen wir nämlich neuerdings Fälle, wo wir den Mageninhalt untersuchen wollen, weil das den anderen allen zu ekelig ist. Dann schicken die das uns. Dann kriegen wir also so eine große Dose mit Mageninhalt von der Leiche und dann sollen wir rauskriegen, was die Person zuletzt gegessen hat und wie lange das her ist. Denn wenn man zum Beispiel, sagen wir mal, eine Tomate isst, die zersetzt sich ziemlich schnell im Magen und wenn man Reis isst, dann dauert das länger. Jetzt muss aber irgendeiner aus dem ganzen Mageninhalt der Leiche das rauspuzzeln. Das machen wir dann unter dem Vergrößerungsgerät und mit Pinzetten. Und dann sehen wir natürlich auch, ist das überhaupt Magensäure? Denn wer weiß, auch hier, wenn die Fäulnis eintritt, könnte das natürlich was ganz anderes sein. Dann messen wir einfach, ist es sauer?
Wie viel kann man denn da überhaupt erkennen? Also Tomate, das leuchtet noch ein, aber könnte man auch sagen, naja, der hat ein ganz kompliziertes Weihnachtsmenü im First Floor gegessen?
Ja, also man kann schon ziemlich viel erkennen. Ja, also Gewebestücke von Tieren, also wenn es jetzt meinetwegen eine Gans wäre, falls jemand eine Gans zu Weihnachten ist, das kann man wiederum durch Anfärbungen erkennen, was für ein Gewebe das ist. Wir haben auch schon rausgeholt, wie gesagt, Reisstückchen, Bohnen, Tomaten, Salat. Wir hatten auch mal Spreewaldgurken, die Person verkaut hatte als letztes. Da mussten die Studenten dann die Gurken selber essen, damit wir sehen, wie schnell die sich zersetzen und die dann wieder
aber
essen.
Aber andere Gurken, ja? Andere Gurken, frische.
Das waren ja, andere Gurken. Übrigens, das Gurkenwasser, das kann auch sauer sein. Das ist auch wieder ein Hinweis darauf, gerade Spreewaldgurkenwasser enthält ja auch Essig. Und da haben wir auch schon wieder die nächste Säure. Und dann gibt's noch eine allerletzte Säure, das ist vielleicht die allerwichtigste, die mir einfällt im rechtsmedizinisch-kriminalistischen Kontext. Das ist die Zitronensäure. Die kann man nämlich benutzen, indem man die in den Kaffeezubereiter reintut. Und dann ist der entkalkt und dann kann man endlich wieder eine Tasse Kaffee zwischendurch trinken, eine Pause machen.
Das ist auf jeden Fall schöne Ideen. Wie lange arbeiten die Menschen denn schon mit so Säuren, um solche Sachen rauszukriegen? Wie lange ist einer tot? Was hat er gegessen?
Also das wurde schon ziemlich lange gemacht, gerade diese histologischen Färbemethoden, die ich vorhin gesagt habe, wo man dieses Hämatoxylin-Eosin benutzt, das wird schon relativ lange gemacht, also sagen wir mal weit über 100 Jahre. Das mit der DNA-Sequenzierung und Untersuchung, das klappt noch nicht so gut so lange. Das ist 1989, wurde das erstmals brauchbar eingeführt und dann in den 1990er Jahren hat man es so gemacht, dass man diese Säurebestandteile auch gegeneinander einsetzen kann, sodass man zum Beispiel bestimmte DNA-Sonden macht, wie so kleine Raumschiffe, die an bestimmten Teilen der Erbsubstanz andocken. Also das ist noch nicht so alt. Ich würde mal sagen, alles so zwischen 150 Jahre bis ungefähr 25 Jahre.
Lieber Marc, abschließend eine Frage. Ich gucke ja gerne so Krimis im Fernsehen. Da gucken ja dann die Kommissare oder auch die Rechtsmediziner mal kurz auf eine Leiche und sagen, der ist genau seit 17.37 Uhr tot. Geht sowas einfach über einen Blick?
Also manchmal kann es gehen. Der klassische Fall ist, denn das ist jetzt kein Witz, also wir haben natürlich Leute, die kriegen einfach einen Herzinfarkt oder werden erschossen, während sie vor der Fernsehzeitung sitzen, die sie gerade aufgeschlagen haben und haben obendrauf noch was zu essen gestellt, sodass man also sicher sein kann, er wollte sich gerade zum Fernsehen gemütlich machen. Und dann kann man, wenn man den Tagesablauf von der Person kennt, sagen, okay, das kann frühestens um 19.45 Uhr gewesen sein, dass er sich da hingesetzt hat. Also dann geht's schon, das hat aber dann mit der Leiche nichts zu tun, sondern ist eher so eine polizeiliche Methode. Ansonsten sind die Bestimmungsmethoden ganz, ganz früh, sind die ganz gut, da kann man Augeninhalt entnehmen zum Beispiel und sich anschauen, wie der sich da setzt hat. Man kann gucken, ob kleine Muskelregionen noch zucken, ob sich die Pupille noch bewegt bei der Leiche. Da kann man eine ziemlich genaue Bestimmung machen, teilweise auch bis auf eine Viertelstunde genau. Und je länger es dauert, wenn man zum Beispiel Insekten benutzt, dann wird es manchmal ziemlich ungenau. Manchmal kann man dann nur noch sagen, ja, bis auf die Stunde oder bis auf den Tag genau. Und wenn die Leiche sehr, sehr alt ist, dann kann man teilweise nur noch die Jahreszeit rauskriegen, aber weiß nicht, in welchem Jahr das war.
Dr. Marc Wenige über Säuren, die ihm verraten, wie lange eine Leiche zum Beispiel schon tot ist. Vielen Dank, Marc.
Sehr gerne.
Danke. Lass euch die Gurken schmecken. Tschüss.
Ciao. Ja, aber danke, danke.
2-1.
Wenn Sie, wie wir, Kinder der 80er und 90er sind, dann erinnern Sie sich noch gut an die Stories, dass Michael Jackson, der King of Pop, in einem Sauerstoffzelt geschlafen haben soll, um den Alterungsprozess aufzuhalten. Hat nicht ganz geklappt. Was hierzulande eher für Schmunzeln sorgt, das hätte die Japaner möglicherweise begeistert, denn dort gehören Sauerstoffbars, in denen es immer frischen Sauerstoff gibt, zum Straßenbild. Wie der Sauerstoff in so einer Baratmosphäre denn schmeckt und welche Skurrilitäten der japanische Alltag sonst noch so zu bieten hat, das fragen wir jetzt den Japan-Freund und Autor des Buches Witwentöter und lila Pudel, Holger Hommel. Guten Morgen, Hommel.
Hallo, Hommel.
Hallo, ich grüße Sie.
Herr Hommel, wie müssen wir uns denn...
Ich töte keine Witwen, ich tröste sie.
Sehr schön. Herr Hommel, wie müssen wir uns diese Sauerstoffbars denn vorstellen? Wie sehen die aus?
Wie eine ganz normale Bar, meistens sehr modern eingerichtet. Der einzige große Unterschied in dieser Bar ist, dass die Leute sich nicht so schön unterhalten können.
Woran liegt das?
Da sie eine Sauerstoffmaske aufgeschnallt haben.
Wie sieht das aus? Also so eine kleine durchsichtige Maske? Oder?
Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es gibt eine richtige Maske, es gibt auch nur Schläuche, aus denen man die Luft heraussaugen kann. Ganz neu ist jetzt, man kann auch am Automaten eine Dose Sauerstoff rauslassen. Die ist also auch versorgt mit einer kleinen Maske, sodass man auch unterwegs oder zu Hause ein Döschen Sauerstoff im Kühlschrank bereithält.
Herr Hommel, wird das wirklich genutzt von jedermann oder ist das mehr so schickimicki?
Ja, die Frage stelle ich mir selber auch. Also es ist nicht so, dass man an jeder Ecke jetzt statt der Bierbar eine Sauerstoffbar hat. Es ist sowas zwischendrin. Aber die Japaner sind schon begeistert von der Vorstellung. Ich selber habe es ausprobiert. Ich habe den Effekt nicht so mitbekommen.
Herr Hommel, also eine Bierbar, okay, da vom Bier trinken wird man Hacke, schöner Effekt. Welchen Effekt hat denn der Sauerstoff? Bin ich dann auch irgendwann high, glücklich, fröhlich, fit?
Das müssen Sie den fragen, der die Sauerstoffbar macht, beziehungsweise der da glücklich rauskommt. Ich habe es versucht, nüchtern zu probieren und habe ehrlich gesagt nicht den großen Effekt festgestellt.
Was muss man denn für so eine Prise eher ausgeben?
Ja, es ist ganz unterschiedlich. Ganz neu ist jetzt die Sauerstoffbar für Hunde, da die Hunde ja auch leiden in dem Smog von Tokio. Und für eine Ladung Sauerstoff für den Hund zahlt man, glaube ich, momentan umgerechnet 13 bis 14 Euro für eine halbe Stunde Sauerstoffanschluss.
Wie wird das dann verabreicht dem armen Kind? Dem armen Hund. Wie wird es dem armen Hund verabreicht?
Der muss relativ ruhig halten, der kriegt auch eine Art Maske auf. Bin allerdings kein Hunde-Sauerstoff-Experte. Es soll ein großes Problem sein, die Hunde davon zu überzeugen, dass das gut für sie ist.
Ja, nachvollziehbar.
Und der Sauerstoff in der Dose ist relativ preiswert, liegt bei 4-5 Euro. Aber ich glaube auch dementsprechend ist irgendwas drin. Also ich denke, das ist eher Berliner Luft als Sauerstoff.
Ja, es klingt für mich nach einem riesen Marketing-Gag und ich meine, da ist die Gewinnmarge relativ hoch bei Sauerstoff. Der kostet ja nicht so viel, selbst in der industriellen Herstellung ist das nicht so das Problem. Was denken Sie, warum das gerade in Japan so gut ankommt?
Ja, gut. weil die Japaner einfach unglaublich positiv formuliert aufgeschlossen sind für Neues und alles ausprobieren, was neu auf dem Markt ist. Es ist ein Land, wo man mit einer neuen Marktidee am besten ankommt. Junge Leute suchen nach solchen Dingen förmlich.
Wie wär's mit einer Smogbau, um die Lungenwerkzeuge zu trainieren?
Wie wär's mit Urlaub im Grünen, ein bisschen zu Fuß laufen?
Ja, auch nicht schlecht.
Auch keine schlechte Idee, oder?
Genau. Jetzt haben Sie ja ein Buch geschrieben, das heißt nicht Die Sauerstoffbars, obwohl es schon skurril genug ist, sondern es heißt Witwentröster und lila Pudel. Erklären Sie uns doch mal den Titel, was verbirgt sich dahinter?
Gut, ich versuche in dem Buch darzustellen, was ist Asien, was ist der Unterschied zwischen Asien und Europa zum Beispiel. Wenn Sie von Berlin nach, wo fahren Sie hin, nach Brandenburg fahren, steht Tschüss Berlin, hallo Brandenburg, bei uns steht Tschüss Baden-Württemberg, hallo Bayern. Wo steht Tschüss Europa, hallo Asien? Woran merke ich in einem Hotel, wenn ich aufwache, dass ich in Asien bin und nicht mehr in einem anderen Teil? Das ist die eine große Sache. Und die andere Sache ist, Asien ist so verrückt geworden in der Zwischenzeit, dass man es mit normalen Geschichten nicht mehr erklären kann. Und so habe ich es mit Geschichten erklärt, die etwas verrückter sind. Japan kommt in dem Büchlein nicht vor, weil Japan ist so verrückt, es braucht ein eigenes Buch. Japan ist spannend von der ersten Sekunde an. Wenn Sie in Ihrem Hotelzimmer ankommen, da fängt das Abenteuer schon an. Alles ist anders. Sie haben ein Pyjama, Sie brauchen kein Pyjama mitzunehmen. Und ich denke mal, der Gang auf die Toilette im Hotelzimmer ist das erste große Abenteuer, das ein Europäer zu bestehen hat. Also Japan braucht ein eigenes Buch.
Ja, das wird also ein Abenteuerurlaub. Wenn Sie eine verrückte Idee haben, die es bisher noch nicht gab, gehen Sie damit nach Japan. Wenn Sie sich ansonsten über Asien informieren wollen, dann lesen Sie das Buch Witwentröster und Lila Pudel. Geschrieben hat es Holger Hommel. Mit ihm sprachen wir über die Sauerstoffbars. Vielen Dank, Herr Hommel.
Danke Ihnen.
Tschüss.
Machen Sie es gut. Tschüss.
2-1.
Sie kennen diese Sendung ja wahrscheinlich schon ein bisschen länger und Sie wissen, meistens sind wir hier drin und manchmal gehen wir auch raus.
Wir wollen zum Thema Sauer auch über den Sauerbraten sprechen. Ein Traditionsgericht, das zur höchsten Vollendung kommt im Rheinland, so wurde uns zumindest gesagt. Und beim Thema Rheinland geht es selbstverständlich in die ständige Vertretung, in die Stäf am Schiffbauerdamm 8 in Mitte. Wir sitzen hier gemütlich am schönen Mittagstisch mit Thorsten Buschmeier, dem Küchenchef, und mit dem Inhaber Friedel Drautzburg, der vor ein paar Jahren schon mal bei uns zu Gast war im Studio bei 2 auf 1. Meine Herren, schön, dass wir hier zu Gast sein dürfen.
Ja, Mahlzeit zusammen. Ja,
aber
Mahlzeit.
Gerne, willkommen.
So, sauer ist ja das Thema der heutigen Sendung. Und der Sauerbraten ist mir als Berliner jetzt tendenziell fremd. Ist das normal oder liegt das daran, dass ich aus Spandau komme und nie was Richtiges zu essen gekriegt habe?
Also, typisch berlinisches Gericht ist der Sauerbraten mit Sicherheit nicht, wenngleich er überall zu haben ist, wo rheinische Küche überwiegend praktiziert wird. Jedenfalls bei uns im Rheinland ist es das Gericht schlechthin.
Wie war das denn in Ihrer Familie zu Hause? Wurde dann gestritten zwischen Tanten, Müttern, Schwiegermüttern, wer den besten Sauerbraten macht, wie man in Italien auch über die Zubereitung der richtigen Pizza streitet?
Das ist von Haus zu Haus und Familie zu Familie tatsächlich, wie vieles damals zu Großmutters Zeiten, unterschiedlich. Und wie heute noch in Köln von Stadtteil zu Stadtteil.
So, wie muss er denn sein, der perfekte Sauerbraten aus Ihrer Sicht heraus?
Aus meiner Sicht zunächst mal so ähnlich wie das österreichische Nationalgericht Tafelspitz, muss man ihn fast mit der Gabel ohne Messer essen können, weil er mürbe wird durch die Beize, in der er ja tagelang liegt, wodurch er ja auch den sauren Charakter bekommt und Geschmack. Wird er mürbe. Mürbe heißt zart.
Ja, wollen wir mal gucken, ob der schon fertig ist, dass wir kosten können. Ist der Sauerbraten schon fertig?
2-1.
Wir haben ihn probiert für Sie, den wahrscheinlich besten Sauerbraten der Stadt in der ständigen Vertretung. Ja, und irgendwann dann kam auch das Essen.
Jetzt bin ich mal gespannt, ob man den mit der Gabel, ja.
Der Chef kommt selbst?
Ziemlich mürbe, ja. Ja, ja, ja.
Jetzt sind ja die Teller hier angekommen und ich sehe...
Schöne Rosinen.
Also der Berliner würde erstmal denken, na klar, Kartoffelpü, aber es ist das Apfelkompott.
Korrekt. Ja, ja, auch doof, Klöße in den Kartoffelpüree zu lagern.
Ja, fände sogar der Berliner blöd.
Herr Drautzburg, der wievielte Sauerbraten diese Woche ist das für Sie?
Das ist der erste heute. Aber ein-, zweimal genetisch bedingt braucht man als Rheinländer Sauerbraten.
Und sind Sie zufrieden mit dem Exemplar hier?
Ich bin mit dem, da haben wir auch immer dran gefeilt, bis es saß. Der ist auch so fantastisch.
Er hat auch kein Messer in der Hand. Das heißt, er teilt den Braten wirklich mit der Gabel. Ich probiere das jetzt auch mal. Der muss ja mürbe genug sein. Ja, super.
Herr Buschmeier, jetzt abschließend. Wenn ich ausnahmsweise mal nicht in die Stäbe komme und ich will einen Sauerbraten zu Hause selber machen,
ja.
Wie viel Zeit muss ich einplanen?
Also insgesamt mindestens 3 Tage vorher. Also das ist das Minimum.
Also es ist nicht das schnelle Gericht für zwischendurch.
Definitiv nicht. Nicht, wenn man ihn wirklich selber machen möchte und auch wirklich die Beizen selber machen möchte, dann braucht man Zeit. Und auch ein großes Gefäß, einen großen Kühlschrank und definitiv auch einen großen Topf.
Und wie kriege ich jetzt diese tolle Soße hin?
Die Soße wird halt von dem Fond des Fleisches nachher abgeschöpft. Sämtliche Gewürze gehen dann raus, bleiben im Sieb mit drin, dann wird das einreduziert. Dann ganz originell und original im rheinischen Sauerbraten ist das halt das Rübenkraut, ganz wichtig. Das gibt halt ein bisschen Süße, auch nochmal diesen Apfelgeschmack, so ein ganz kleines bisschen, harmoniert dann wunderbar mit dem Apfelkompott.
Ja,
dann kommen die Rosinen schon mit rein, dann wird nochmal abgeschmeckt mit Essig, Zucker, Salz, klein wenig Pfeffer. Wird dann nachher abgebunden mit einer klassischen Mehlspitze. Und ganz zum Schluss wird ein bisschen Schwarzbrot angeröstet.
Ja.
Und das bindet nachher die Soße so wie sie jetzt auf dem Teller ist, dass sie halt nicht wegläuft, sondern halt sich schon schön auf dem Fleisch verteilt. Und
das ist ja richtig sämig.
Genau.
Das ist wunderbar. Statt Schwarzbrot kann man auch Pumpernickel nehmen.
Pumpernickel, es gibt auch Rezepturen mit Aachener Printen, mit Lebkuchen unter anderem auch.
So, jetzt müssen wir aufhören zu quatschen, damit wir auch hier kritisch weiter essen können. Wir danken uns ganz herzlich bei einem der beiden Inhaber, bei Friedel Drautzburg und beim Küchenchef der Stäf, Thorsten Buschmeier. Und wir müssen natürlich sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, gehen Sie auf keinen Fall hier hin und essen Sie den, kochen Sie den selber, denn sonst wäre es ja Werbung. Dankeschön, meine Herren.
Ja, Mahlzeit weiter.
2-1.
Kennen Sie das, liebe Hörerinnen und Hörer? Sie beißen genüsslich in eine Orange und plötzlich läuft es Ihnen heiß-kalt den Rücken runter. Innerlich zieht sich alles irgendwie zusammen und mindestens ein Augenlid fängt an zu flattern. Und mindestens ein Klugscheißer ruft, so macht lustig, wa? Ist das wirklich so? Ist da was dran? Das fragen wir uns und das fragen wir nicht nur uns, sondern auch unseren Arzt und Medizinjournalisten Magnus Heyer. Schönen guten Morgen, Herr Heyer.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Hat der Klugscheißer denn der Anonyme recht?
Also sagen wir mal vorsichtig, es ist mir noch nie in dieser Sendung so schwer gefallen, irgendwas zu dem Thema zu finden. Ich habe alle Medizin, jedenfalls habe ich mich in Medizinbüchern vertieft, null. Ich habe im Internet nach klugen Dingen gesucht, Sau macht lustig, null. Aber ich habe dann, so ein paar Sachen findet man dann doch, aber Sau macht lustig selber nicht. Die primitivste Erklärung ist, wenn Sie auf eine Zitrone beißen, vor allen Dingen, wenn Sie nicht wussten, dass es eine Zitrone ist, also wenn Sie überraschend ganz was Saures im Mund haben, dann verziehen sie den Mund tierisch und das macht lustig, wenn auch nicht sie selber, sondern alle in der Umgebung. Ha, ha, ha.
Wie, das ist es schon? Das heißt also, in mir selber passiert durch das Saure nicht irgendwas? Meine Stimmung wird nicht aufgehellt?
Nein. Ihre eigene Stimmung wird garantiert nicht aufgehellt. Obwohl eine große deutsche Krankenversicherung, die mit A anfängt und mit OK aufhört.
Ich google das mal.
Ja, machen Sie mal. Und dann stoßen Sie auf den schönen Satz, bestimmte saure Lebensmittel können die Stimmung heben und dann kommen da lauter Plattitüten unten drunter. Das hätten die aber auch geschrieben, wenn es den Spruch gäbe, süß macht lustig oder bitter macht lustig.
Whisky Sour zum Beispiel kann sehr lustig machen.
Genau, aber es gibt noch eine ganz, ganz unlustige Drehung. Das ist, ich habe einen Buchtitel gefunden, Sauer macht nicht lustig, Ausrufungszeichen. Da wird vor Übersäuerung gewarnt, vor Azidose und davor, dass der ganze Körper bei Übersäuerung krank wird und dass man viel Kartoffeln und nicht saure Gemüsen und Obst und Milch und sowas zu sich nehmen soll. Das ist aber so eine ganz umstrittene These, die auch immer mal wieder durch den Medienwald und so geistert. Die ist auch in keinster Form bewiesen. Das Einzige, was ich gefunden habe, was ganz schön ist eigentlich, sauer macht gelüstig, ist wahrscheinlich der Ursprung des Satzes, sauer macht gelüstig und gelüstig heißt sauer macht Appetit. Und da könnte wiederum ein Schuh draus werden, dass tatsächlich saure Lebensmittel das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen und tatsächlich gelüstig, tatsächlich hungrig, tatsächlich Appetit anregen. Das wiederum scheint zu stimmen.
Aha, da sind wir also doch noch auf irgendwas Substanzielles gekommen. Unterscheidet denn, sagen wir mal, so ein die Wahrnehmung von sauer sich von der Wahrnehmung anderer Eindrücke im Mund, also süß, bitter und so weiter? Passiert da was Spezielles im Menschen?
Ja, natürlich. Wir können ganz sauber unterscheiden zwischen 5 sind es mittlerweile oder 6, das wissen wir nicht genau, Qualitäten im Geschmack. Also die Qualität eines Lebensmittels wird eher entschieden über den Geruch. Mhm. Also man verwechselt sehr häufig Geruch und Geschmack. Das geht so weit, dass sie Leuten eine Tasse heißes Wasser anbieten können. Und wenn sie einen Kaffeeduft im Raum verbreiten, dann glauben diese Leute, sie trinken richtigen Kaffee. Also
was bei passiert Kaffee, in manchen Cafés?
Dann hat man den Eindruck, das ist so immer sowieso so. Ja. Aber also es wird leicht verwechselt. Aber schmecken, sauber schmecken, also auf der Zunge wahrnehmen, können wir sauer und süß und bitter und salzig. Und würzig oder Unami, das ist sicher. Und das...
Ob und Glutamat.
Ja, das ist genau das.
Das ist die Tsunami, ne?
Natriumglutamat. Das sind Qualitäten, die können Sie wahrnehmen. Eine andere, und das ist nochmal eine interessante Drehung, ist scharf. Scharf ist kein richtiger Rezeptor wie diese 5, sondern scharf ist tatsächlich eine Art Verletzungsschmerz. Also wenn Sie beim Inder ein Gericht mit 4 Chilischoten auf der Speisekarte bestellen, was mir mal in Köln passiert ist, es war fürchterlich und es war auch fürchterlich dumm von mir, dann empfindet die Zunge eine Art von Verbrennungsschmerz. Das ist tatsächlich genau dasselbe, wie wenn Sie, das sind dieselben Rezeptoren, die da anspringen, wie wenn Sie etwas zu sich nehmen, was mehr als 43 Grad heiß ist. Also es tut ein bisschen weh.
Aber kann ich mich da wirklich verbrennen? Also kriege ich auch Brandblasen oder Wunden?
Da noch nicht, aber Sie können sich, wenn es allzu sehr, dann kriegen Sie, glaube ich, sogar richtige Verbrennungen. Und das Interessante ist, und das wiederum scheint mir mit dem, das ist die zweite Möglichkeit, sauer macht lustig, also richtig lustig, dann schüttet sozusagen das Gehirn Endorphine zur Schmerzlinderung aus. Und dann wiederum könnte man sagen, dass tatsächlich sauer lustig macht, und zwar über den Umweg des Schmerzes und der Schmerzlinderung. Also vielleicht könnte man nicht sagen, sauer macht lustig, sondern scharf macht lustig. Im Internet finden Sie den lustigen Ausdruck Pepper High, also Pfefferhochstimmung oder so ähnlich. Also entweder heißt der Spruch sauer macht gelüstig, oder es heißt einfach scharf macht lustig.
2-1.
Adolf Sauerland ist seit dem Juli 2010 deutschlandweit bekannt. Der Duisburger Oberbürgermeister hat nach dem Unglück bei der Love Parade, bei dem 21 Menschen zu Tode kamen, jede persönliche und politische Schuld von sich gewiesen. Und er tut das bis heute. Als ob das nicht genug wäre, sieht er sich nur noch mit dem Vorwurf der Vorteilsnahme in Zusammenhang mit einem Grundstücksverkauf konfrontiert. Die Ermittlungen gegen ihn nennt er schlicht Quatsch. Was in so einem Menschen vorgeht, der eisern auf seinem Posten kleben bleiben möchte, das besprechen wir mit einem Menschen, der für uns jahrelang in die Köpfe von Politikern geschaut hat, dem Psychologen Heiko Sill, der extra zu uns ins Studio gebraust ist. Guten Morgen, Heiko.
Hallo, Heiko.
Hallo, Daniel. Hallo, Sven.
Heiko, sag mal, ist das normal für einen Politiker, erstmal alles abzustreiten?
Naja, normal ist schon, dass man eine gewisse Dickfälligkeit gepaart mit einer gehörigen Portion Hartnäckigkeit mit an den Tag bringt. Also wir kennen kaum noch Politiker, die dünnhäutig und nachgiebig sind. Der letzte, den wir da gekannt haben, war Horst Köhler, das war auch kein Politiker gewesen. Warum der nicht zurückgetreten ist, weiß heute gar nicht mehr, niemand mehr so richtig. Also wenn man so 3-4 Kübel Gülle jeden Tag über den Kopf bekommt, braucht man auch eine gewisse Dickfälligkeit. Und so ist der Adolf Sauerland auch. Das ist ein Machertyp, der wollte die Love Parade um jeden Preis haben und der will jetzt um jeden Preis Verantwortung übernehmen, so wie er es versteht. Das heißt nicht weglaufen, sondern da bleiben und die Dinge richten.
Ja gut, aber Verantwortung übernehmen heißt ja auch zu sagen, ich habe Mist gebaut, ich bin irgendwie schuldig, oder? Das macht er ja nicht.
Ja, also das zeigt uns, dass der Blick auf Verantwortlichkeiten für Außenstehende ganz anderer ist als für Betroffene. Das merke ich schon in meiner Familie, wenn ich meine Tochter frage, wieso hast du das gemacht? Ja, ich war ja nicht schuld gewesen, ich kann nichts dafür. Das heißt, sie meint, sie ist nicht vorsätzlich dabei gewesen, sondern nur fahrlässig. Und wir Außenstehenden nehmen unter Verantwortung immer auch die Fahrlässigkeit mit rein. Und der Betroffene an sich, auch wir selber hier im Studio, sobald wir am Pranger stehen, sehen das nur noch als Vorsatz an. Und wenn ich nicht vorsätzlich jemanden erschlagen habe, und so argumentiert ja Sauerland auch, ich habe da niemand irgendwie mit eigenen
Händen
erwürgt. Ich habe nicht gedrängelt. Dann fragt er sich, warum sollte ich schuld sein?
Okay, also deiner Tochter, der gestehe ich das mal zu, so als Tochter in einer Familiensituation, aber ein Oberbürgermeister, der müsste da über diesen Tellerrand schon hinausblicken, auch psychologisch gesehen, oder?
Müsste er tun. Beides sind auch Menschen und Menschen reagieren unter Verantwortung eben anders, je nachdem, ob ich ein Außenstehender bin oder ob ich ein Teil des Problems bin. Was aber auch wieder zeigt, es ist gar nicht so das Problem selber, was die Leute unmöglich macht vor den den Augen anderer, sondern der Umgang mit dem Fehler, der Umgang mit dem Problem. Also tragisch genug, dass diese 21 Toten und 500 Verletzten zustande gekommen sind, aber wie geht der Sauerland damit um? Das ist das Ähnliche wie bei Kunstfehlern, wie bei Behandlungsfehlern im Krankenhaus, wo die Angehörigen über den Behandlungsfehler selber, der tragische Konsequenzen für den Patienten hat, sauer sind, aber das eigentliche Problem, was die Leute zur Weißglut treibt, ist der Umgang der Ärzte und des Personals mit diesem Behandlungsfehler, dass kein "Es tut mir leid" kommt, dass keine Einsicht kommt. Und so genau wie bei Sauerland verstehen genau das die Leute nicht mehr. Also nicht der Fehler, sondern der Umgang mit dem Fehler ist das Problem.
Jetzt gehört zumindest in meinem Verständnis zu so einer gewissen Reife, die man sich zumindest von Respektspersonen wie Ärzten, aber besonders natürlich auch Politikern wünscht, ja auch, dass die Leute Prinzipien haben und sich selbst anhand dieser Prinzipien messen. Und wenn sie zum Beispiel, was jedem Menschen passieren kann, versagen, Prinzipien haben, die sagen, okay, ich gebe das zu, ich trete zurück, ich trage die Konsequenzen, ich zahle die Strafe als Arzt, ich gebe mein Amt auf als Politiker zum Beispiel. Das scheint aber so ein bisschen mit den Prinzipien aus der Mode gekommen zu sein. Stattdessen geht es um persönliches Feedback. Also von Sauerland, von Wulff haben wir viel gehört in den letzten Tagen und Monaten. Ich bekomme ja total viel Rückhalt. Alle, die so mich umgeben, sagen, nee, mach doch weiter. Was ist das für ein komischer Maßstab?
Ja, man darf sich jetzt nicht vorstellen, dass diese Leute alleine in ihrem stillen Kämmerlein sitzen und sich fragen, wie gehe ich jetzt damit um, sondern da gibt es Beraterstäbe. Und in der Regel werden diese Leute falsch beraten, insbesondere dann, wenn eine starke juristische Komponente bei dieser Beratung dabei ist. Also man kann das fast schon als Gradmesser nehmen, sobald viele Juristen in einer Konfliktsituation, in einem Krisenmanagement in der Beratung drin sind, dann wird es für die Öffentlichkeit eine Lachnummer werden. Wie zum Beispiel bei Sauerland, auch der hat nicht Angst etwa, dass er seine Pensionsansprüche verliert, wenn er freiwillig zurücktritt.
Die hat er mittlerweile ja.
Sondern dass er sich konfrontiert sieht mit einer Menge Zahlungen, die die Opfer und die Verletzten und die Angehörigen der Toten an ihn richten. So geht zumindest der Abgrund, in den die Juristen die Beteiligten immer blicken lassen. Also heißt es dann, sag kein Wort. Kein Wort der Entschuldigung. Du könntest die Versicherung dazu verleiten, dass sie ihre Rechnung an dich schicken. Und das ist ein Problem, aus dem die Leute nicht rauskommen. Und wenn du dann den ersten Schritt tust, so wie der Sauerland in dieser Pressekonferenz, und nichts von Entschuldigung sagst und nichts, dass es mir leid tut, dann findest du ganz schwer einen Ausstieg. Und ich glaube mittlerweile, Sauerland ist jemand, der gerne erlöst werden will, der diesen Ausstieg, diese Escape-Taste nur nicht findet und der, glaube ich, auch sehr beruhigt wäre im Innern zumindest, wenn er dann am 12. Februar abgewählt werden würde.
Also juristisch muss man ja sagen, es gibt keine Haftpflichtversicherung offensichtlich für Politiker, wenn sie falsch entscheiden. Was würdest du vielleicht in aller Kürze jemandem wie dem Sauerland empfehlen, wenn er jetzt zu dir käme und sagen würde, ich möchte gerne Therapie machen?
Ja, die Leute denken, dass sie immer den Zeitpunkt verpasst haben, wirklich zu sagen, auf andere zuzugehen. Sie haben es einmal nicht gemacht und denken, das ist unumkehrbar. Das stimmt nicht. Das sehen Außenstehende wieder ganz anders. Aber der Betroffene denkt, er hat den Zeitpunkt jeweils verpasst. Und dieses Bewusstsein dafür, dass es nicht zu spät ist, irgendeinen Schritt zu tun, dass man sich dadurch sogar, Fall Käsmann, ne, in der Bevölkerung vor dem Publikum einen größeren Stellenwert verschaffen kann, mehr Respekt verschaffen kann, dieses Bewusstsein geht den Leuten in der Krisensituation in aller Regel abhanden.
Über die Ausreden des Duisburger Oberbürgermeisters Adolf Sauerland, der sich am 12. Februar einem Abwahlverfahren stellen muss, sprachen wir mit unserem Psychologen Heiko Sill. Heiko, vielen Dank und schönen Sonntag noch.
Und einen schönen Morgen noch.
Danke.
Radio 1. 2 auf 1. Zwei Mann, ein Thema. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.